Vom Heft Nummer 8, das Neue Testament. Heute die Lektion Nummer 2, Apostelgeschichte. Ja, letzte Woche haben wir Einleitung zum Neuen Testament und auch sofort die vier Evangelien. Da gab es noch nie eine Lektion in dieser Reihe, Bibelpanorama, das heißt theologische Grundlagen der Bibel, wo wir vier Bücher auf einmal studiert haben in einem Abend. Aber ja, die vier Evangelien, die erzählen ziemlich das Gleiche. Und deswegen war es wichtig, mal zu gucken, was so die Gemeinsamkeiten sind. Und heute Apostelgeschichte. Und es ist ja nicht leicht, über Apostelgeschichte zu reden, weil es ja so intensiv ist. 28 Kapitel. So intensiv. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Apostelgeschichte 1,8. Sondert ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1,8. Ja, ein ganz wichtiger Vers von Apostelgeschichte. Ich versuche immer so den Vers zu suchen, was das so am besten zusammenfasst. Dieses Buch und dieser Vers, Apostelgeschichte 1,8, ja, ist ja wichtig für mich als Mensch, als glaubender Christ, weil es ja mich so sehr beeindruckt hat, als ich damals, vor 35 Jahren das hier zum ersten Mal gelesen habe, weil ich ja nie eine Predigt gehört hatte in der Kirche, in der Landeskirche, über diesen Vers. Dann habe ich diesen Vers gelesen, habe gedacht, wow, wusste gar nicht, dass es sowas gibt in der Bibel. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das wurde zu meinem Gebet. Ich habe gesagt, Gott, das will ich. Ich will dein Zeuge sein. Und dafür brauche ich diese Kraft. Gib mir diese Kraft. Und das hat dazu geführt, dass ich ja auch geistliche Erfahrungen bekommen habe und so weiter. Aber ein zweiter wichtiger Punkt in diesem Vers ist ja, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Was für uns ja ganz normal ist, ja klar, wir leben ja in Deutschland oder unsere Verwandten leben ja in Brasilien, was insgesamt so noch viel weiter weg von Israel liegt, quasi am anderen Extrem der Punkt der Welt, sozusagen. Ich weiß nicht, welcher Punkt der Erdkugel hier das gegensätzliche Punkt zu Israel ist, aber ja, Brasilien liegt ganz, ganz weit weg von Israel. Und deswegen ist ja für uns so ganz normal, ja klar, bis ans Ende der Erde, ja klar, das Evangelium muss sich verbreiten, bis ans Ende der Erde. Aber die Jünger, Jesu, die haben ja das ganz anders gehört als wir. Deswegen ist wichtig, dass wir das studieren, dieses Thema, auch die Apostelgeschichte, dass wir uns Gedanken machen, was war denn damals so wichtig, die brennenden Themen, was musste Jesus denen so stark sagen und wie haben die das gehört, wie hat das geklungen in den Ohren der Apostel, in Jerusalem, ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Sicher, wenn als sie das gehört haben und Samaria, haben die gedacht, nee, Samaria, nein. Weil ja, die Juden, die haben sich ja nicht mit den Samaritern ja nicht vertragen. Und alle Jünger Jesu waren Jude. Und als Jesus das gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, okay, alles klar. Aber in Samaria? Nein, Samaria. Und bis ans Ende der Erde, vielleicht haben die gedacht, ja, es gibt ja einige Juden, die ja in verschiedenen Städten leben und so. Aber Samaria? Nein, da gehen wir nie hin. Und das war ja auch ein großes Problem. Weil Petrus, er wollte nicht zu dem Zenturion gehen. Er wollte nicht, nur weil er ja dieses Gesicht hatte. Deswegen ist er dahin gegangen. Er musste sich erklären. Er musste der Gemeinde erklären und so sich entschuldigen, sich rechtfertigen, warum er dahin gegangen ist. Und Jesus hatte das schon ja ganz am Anfang, als Jesus noch auf Erden war, gesagt, dass sie das tun sollten. Aber die Jünger Jesu, die sind aufgewachsen in diesem jüdischen Umfeld. Seit ihrer Kindheit wurden sie immer gelehrt, immer denen beigebracht, halt euch fern von den Ausländern, halt euch fern von den Leuten der Völkern, halt euch fern von Leuten, die nicht Juden sind, die sind ne unrein, die sind gottlos, die sind dies und das, die sind schlimm. Haltet euch fern, ne? Die sind so aufgewachsen, immer das immer und wieder gehört von ihren Eltern und von in der Synagoge und so weiter. Und plötzlich sagt Jesus, ihr sollt in die ganze Welt gehen. Und okay, die Jünger vielleicht in ihrem Kopf haben gedacht, ja, ne, Jesus hat das gesagt und so, ja, irgendwas hat er sich dabei gedacht oder so. Aber in ihren Herzen, in ihrem Wesen, in ihrer, wie sie aufgezogen wurden, in ihrer Erziehung war da eine Blockade. Sie konnten das nicht. Sie wurden so erzogen, man darf das nicht tun, man darf die Heiden nicht besuchen, man darf nicht in den Wohnungen, in Häuser von Heiden gehen, weil sie unrein sind und so weiter. Das ist schlimm, das ist Sünde, das ist, ne, ein orthodoxer Jude oder ein, ne, glaubender Jude tut sowas nicht, ne? Und deswegen ist diese ganze Geschichte, in der Apostelgeschichte, sehr, ne, viel sehr stark, weil das genau das erzählt, wie das Evangelium zu Menschen anderer Zugehörigkeit, anderer Länder gegangen ist, auch Leute, die nicht Juden waren. Das Buch Apostelgeschichte wurde zwischen 60 und 70 nach Christus geschrieben von Lukas, als Paulus in Rom gefangen war. Die Erzählung fängt an, wo die Evangelien enden und schildert die wichtigsten Ereignisse der ersten Jahrzehnte der Urgemeinde, die Verbreitung des Evangeliums von Jerusalem bis Rom. Ja, Lukas, er wird wenig erwähnt in der Apostelgeschichte, aber es wird klar, dass er Apostelgeschichte geschrieben hat, weil er sich vorstellt, ganz am Anfang, und er benutzt oft in der Erzählung, das Wort wir. Wir haben dies und das gemacht. Und da können wir erkennen, dass ja Lukas Paulus begleitet hat in seine Reisen. Und deswegen sehen wir zum Beispiel, als die Gemeinde hier bei Lydia gegründet wurde, wer war dabei? Ne? Er sagt, wir haben eine Frau getroffen, die Gott anbetete. Wir. Und dann müssen wir ja den Text lesen, um rauszufinden, wer sind diese wir. Und dann sehen wir, dass ja diese wir eigentlich vier Leute waren. Paulus, Silas, Lukas und ich weiß nicht, Timotheus oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher. Interessant ist diese nächste Information. Dieses Buch ist in zwei Teile aufgebaut. Beim ersten Teil bis zum Kapitel 12 verfolgt es das Werk des Petrus, der einflussreichste Apostel Jerusalem. Ab dem Kapitel 13 erzählte das Werk des Apostel Paulus, Saul Paulus, der das Evangelium in zwei Kontinente verbreitete. Sehr wichtige Information, dass wir das hier teilen. Ne, manchmal, weil ja Paulus so wichtig ist im Neuen Testament, übersehen wir das, dass ja die Apostelgeschichte 12 Kapitel lang fokussiert auf Petrus. Und das ist ja auch ganz so ganz gerecht, so ganz interessant, dass er am Anfang fokussiert auf Jerusalem, auf Petrus und der zweite Teil auf Paulus und der Rest der Welt. Was ja auch so, ne, diesen Vers ganz toll entspricht, ne? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Das heißt, so auch die Apostelgeschichte erzählt zuerst ja in Jerusalem und dann in Antiochia und so und dann die Reisen Paulus über die ganze Welt. Interessant, wie das so aufgebaut ist. Eines möchte ich noch sagen über Paulus, weil es gibt ja Leute, die sagen so, dass Saulus zu Paulus geworden ist. Saulus ist so zu Paulus geworden, aber das stimmt ja nicht. Saulus ist nie zu Paulus geworden. Okay, lass mich das so sagen, in einer normalen Art und Weise zu sagen, ohne Ironie. Saulus ist ja ein hebräischer Name. Das war ja, ich sag mal so, der richtige Name von Paulus, Saulus. Und der Unterschied zwischen Saulus und Paulus ist ja nur die Aussprache. Im Sinne von, wenn Paulus in Antiochia war, dann haben die Leute dort Griechisch geredet und Dann haben sie seinen Namen so ausgesprochen, Paulus. Und wenn er in Jerusalem war, dann haben die Hebräisch gesprochen und dann haben sie seinen Namen Saul ausgesprochen oder Saulus oder ungefähr so. Schaul. Es geht ja nur um die Aussprache, nicht, dass sein Name geändert wurde. Nur, dass man an verschiedene Orte seinen Namen verschieden ausgesprochen hat. Nur, dass ihr das versteht, worum es geht, weil viele denken, dass sein Name geändert wurde oder so. Nein, sein Name wurde nie geändert, nur weil er dann ja am Anfang in Jerusalem lebte und später durch die Welt gezogen ist. Deswegen jetzt später ihm ja Paulus genannt, weil er überall war, wo man Griechisch gesprochen hat. Die Zusammenfassung. Diese Zusammenfassung lese ich in der letzten Zeit, habe ich die nicht mehr gelesen, weil kann man selber in der Bibel gucken, diese Zusammenfassung, was für ein Kapitel was hat. Und das habe ich auch schon gemacht, zusammengefasst bis zum Kapitel 12. Es geht mehr um Jerusalem. Ab dem Kapitel 13 geht es ja um Paulus und die ganze Welt. Und deswegen, das ist schon genug, damit ihr, dass ihr das ja im Kopf hält. So, das andere brauchen wir nicht. Botschaft. Was ist die Botschaft vom Buch Apostelgeschichte? Ganz wichtig ist, die Apostelgeschichte erzählt von den vielen Augenzeugen, die das Leben und die Auferstehung Christi erlebt haben, wie sie überzeugt waren und unter Verfolgung voll des Geistes das Evangelium verbreiteten mit Zeichen und Wunder. Ja, dieser Übergang, weil als Jesus gestorben ist, dann haben die Jünger Jesu gedacht, jetzt ist es vorbei, dann sind sie zurück zu ihren früheren Jobs, ihre früheren Berufe, weil die haben gedacht, so, das war alles umsonst. Und es ist ja ganz wichtig für uns, diese Information. Die Jünger, die haben sich nicht, weil viele denken oder viele behaupten, dass die Jünger das erfunden haben, dass Jesus auferstanden ist. Aber wenn die Jünger das erfunden hätten, dann würden sie ja dann nicht zurück zu ihren früheren Berufen gehen. Sondern Jesus ist auch verstanden, hat sie begegnet in ihren früheren Berufen und dann haben sie gemerkt, nee, das ist ja doch nicht zu Ende. Jesus ist auch verstanden und das hat ja der große Unterschied gemacht. Es gab ja viele Religionsgründer, viele, die eine Religion gegründet haben, aber sie sind alle gestorben und die meisten von ihnen sind dann in Vergessenheit geraten und so wird es auch mit Jesus passieren, weil er nur 3,5 Jahre gearbeitet hat. Alle anderen, ich sage so Religionsgründer, die wessen Religionen Bestand haben, die überlebt haben, die haben ja 50 Jahre gearbeitet, gepredigt und so weiter, damit sie ja Anhänger bekommen und so, damit wenn sie gestorben sind, dann ihre Bewegung, ne, nicht zugrunde gegangen ist, aber Jesus hat ja nur 3,5 Jahre gearbeitet und seine Jünger haben gedacht, so jetzt ist alles zu Ende und deswegen ist ja dieser Punkt wichtig, die Auferstehung Jesu. Jesus ist auferstanden und dann sehen wir, dass Jesus wirklich auferstanden ist, weil die Jünger dann zurückgekommen sind. Die haben gesagt, dann machen wir weiter. Wenn Jesus auferstanden ist, dann machen wir weiter. Und deswegen auch diese Augenzeugen, die Menschen, die gesehen haben, was Jesus gemacht hatte vorher, dann ist Jesus gestorben, da haben alle gedacht, jetzt ist es vorbei, aber dann ist Jesus auch verstanden und alle haben gesagt, so, jetzt machen wir weiter, alles, was wir gesehen haben in diese 3,5 Jahre, können wir jetzt verkünden, können wir jetzt weitergeben. Deswegen diese Augenzeugen ist ja uns ganz wichtig, diese Augenzeugen, weil es gibt ja klar, logisch, viele Menschen, die zweifeln, dass Jesus auch verstanden ist, weil ja die Auferstehung Christi ist ja die Grundlage unseres Glaubens. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann was machen wir hier? Ne? Das heißt, nur weil Jesus auferstanden ist, es ist ein Beweis, dass alles, was Jesus gesagt hat, Wahrheit ist, dass er Gott ist, der zur Welt gekommen ist, dass er der Erretter ist, dass er den Tod besiegt hat. Und so wissen wir, dass ja auch sein Tod für unsere Sünden ist und so weiter. Das heißt, alles ja ist eine Folge der Auferstehung. Durch die Auferstehung können wir das alles wissen. Und die Apostelgeschichte, die erzählt genau das, dass diese Menschen, die da diese Auferstehung gesehen haben, die Jesus, der verstandene Jesus gesehen haben, die 40 Tage, dann ermutigt waren, für ihn auch zu sterben. Niemand stirbt für eine Lüge. Es gibt dann Leute, die sagen, nee, die Jünger haben das erfunden und so, aber dann würden sie nicht sterben. Die würden nicht sterben für eine Lüge, aber die würden sterben für einen auferstandenen Gott. Deswegen ist ja die Apostelgeschichte auch so wichtig, auch ein zusätzlicher Grund, warum sie wichtig ist. Ja, welche sind die Themen von der Apostelgeschichte? Und hier müssen wir etwas verstehen, was ja oft nicht drin steht. Es steht ja nicht so direkt so drin. Das müssen wir aufmerksam lesen. Ich sage mal so, in den Evangelien haben die Jünger Jesu und Jesus die meisten jüdischen Zeremonien, Rituale und Feiertage mitgemacht, mit Ausnahme vom Sabbat. Bei dem Sabbat, da waren sie nicht so penibel. Aber bei vielen anderen Feste und Feiertage und Zeremonien und so, was die Juden so machten, da haben die Jesus und seine Jünger auch mitgemacht. Viele verstehen nicht, wenn ich sage, Jesus war ein Jude, bis er gestorben ist. Und die Jünger Jesu waren auch Jude, bis Jesus gestorben ist. Und sie blieben auch Jude bis zum Ende ihres Lebens in einem bestimmten Sinn. Aber da müssen wir das hier trennen. Das haben wir studiert im Heft Nummer 5. Diese Trennung zwischen Jude als eine Abstammung von Abraham und Jude als eine Religion. Das heißt, die Jünger Jesu und Jesus, die haben ja die jüdische Religion zuerst einmal befolgt in den Evangelien. Die haben das gemacht, die Feste gefeiert, den Tempel besucht und die Opfern gemacht und den Zehnten bezahlt und diese Sachen, das haben die alle gemacht. Und in Apostelgeschichte, dann haben sie das nicht mehr gemacht. Das wird klar. Dann, okay, wir müssen vielleicht die Evangelien und die Apostelgeschichte zweimal durchlesen, um das zu merken, dass es so deutlich ist. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Und Paulus in den nächsten Büchern, in den Briefen, wird er das ja ganz stark betonen, dass ja diese mosaische Religion nicht mehr gültig ist. Ja, dass der Wille Gottes gültig ist. Und Jesus hat gesagt, dass ja kein Punkt und Komma des Gesetzes fallen wird und so weiter. Und in einer anderen Stelle steht es, dass Jesus das Ende vom Gesetz ist oder so. Und dann fragt man sich, ja, gilt das Gesetz weiter oder nicht? Deswegen müssen wir ganz klar verstehen, die mosaische Religion, die ist nicht mehr gültig. Ja, die Juden, die haben ja Lämmer geopfert. Wir opfern ja keine Lämmer mehr, ja, weil Jesus das Lamm Gottes ist. Deswegen töten wir ja keine Lämmer mehr. Und das Gleiche gilt für alle anderen Gesetze, die Moses gegeben hat. Der Tempel zum Beispiel. Der Tempel war ja die Stiftshütte in Stein. Moses hatte die Stiftshütte gegeben und Salomo hat ja diese Stiftshütte, wir haben so nachgebaut in Stein. Das heißt, Moses hat ja die Stiftshütte gegeben, aber der Tempel wurde auch von Moses gegeben. Indirekt, das meine ich. Moses hat die Stiftshütte, den Tempel gegeben. Und was sagt Jesus zum Beispiel hier in Johannes 4? Die Zeit ist gekommen, wo die wahren Anbeter Gottes Gott im Geist anbeten, nicht in Jerusalem oder in Samaria, sondern im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Das heißt, wieder so ein Punkt, wo Jesus sagt, das gilt nicht mehr. Ja, Moses hatte im Alten Testament hier viele Kapitel benutzt, um zu sagen, wie die Priester sich kleiden sollten. Und Jesus hat ja kein einziges Wort dafür verloren. Er hat gesagt, Apostel, wenn ihr mal eine Gemeinde gründet, dann müsst ihr euch so und so kleiden. Nein, er hat ja kein einziges Wort dafür verloren. Das heißt, und es steht auch nicht in der Apostelgeschichte, dass die Apostel sich so oder so gekleidet haben. Das ist wieder so ein Beispiel, wie im Neuen Testament, wie in der Apostelgeschichte sich die Sachen geändert haben, völlig geändert haben. Auch die Feste, die Juden, die haben ihre Feste, das haben wir studiert in Heft Nummer 5, diese Feste. Aber in der Apostelgeschichte, da da folgen die Christen, die ersten Christen haben diese Feste nicht gefolgt. Die ersten Christen, die waren im Pfingsten. Im Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen. Aber es steht nicht, dass die ersten Christen das jüdische Pfingsten gefeiert haben. Nur, dass an diesem Tag, als die Juden Pfingsten gefeiert haben, der Heilige Geist gekommen ist. Aber es steht nicht, dass die Christen dieses jüdische Fest Pfingsten gefeiert haben. Heute haben wir Pfingsten als ein christliches Fest, was ja nichts mit das jüdische Pfingsten zu tun hat. Das heißt, die ersten Christen, die haben die jüdische Religion nicht gehalten. Das war für die Juden, für die Jünger Jesu, das heißt die Apostel, jetzt Apostel, ne, das war für ihnen sehr, sehr schwer. Schwer, weil sie aufgewachsen waren in diesem Umfeld. Ne, ihr müsst jeder Jude, wenn er 12 ist, muss er jedes Jahr zum Tempel und vielleicht 3-mal im Jahr zum Tempel laufen oder fahren, um diese Feste zu feiern. Und dann gibt's die ganzen Sachen, Sabbat und so weiter und die Zeremonien und die ganzen Sachen, die er halten muss und so. Und dann gab's noch diese Gesetze, diese Unreinheitsgesetze. Wenn du das und das berührt hast, dann musst du dich waschen und dann bist du unrein bis zum Ende des Tages und die ganzen Sachen. Das alles gibt's in der Apostelgeschichte nicht mehr. Jesus hat nicht gesagt, Leute, wenn ihr mal Gemeinden gründet als meine Nachfolger später, wenn ich gestorben und auferstanden bin, dann müsst ihr hier Zeremonien machen und Reinigung machen und Waschungen machen und Tempel bauen und hier priesterliche Kleidung haben und so weiter und so weiter. Nein, Jesus hat ja kein einziges Wort dafür ausgegeben. Und die Jünger auch nicht. Die waren streng dagegen. Die Jünger, die hatten ja 3000 Menschen, haben sich bekehrt und die verlieren kein einziges Wort, um zu sagen, wo diese 3000 Menschen Gottesdienst gefeiert haben, wo diese 3000 Leute sich versammelt haben, was ja völlig komisch klingt, weil heutzutage die meisten Missionare und Kirchen, wenn sie irgendwo eine Arbeit anfangen, was ist das Erste, woran sie denken? Eine Kirche bauen. Und die Jünger in der Apostelgeschichte wird ja kein Wort verloren in diesem Bezug. Nirgendwo wird gesagt, die Jünger sind da und da angekommen und haben eine Kirche gebaut. Nein, es steht, die sind da und da angekommen und haben sich versammelt in den Häusern. Ja, was ja in Deutschland, man würde sagen, in den Wohnungen, ja, weil die meisten Deutsche in Wohnungen wohnen. In den Wohnungen haben sie sich versammelt. Die haben keine Zeit verloren gesagt, wir müssen hier einen Tempel bauen und so weiter. Ne? Nein. Und das ja macht ja das Alte Testament und das Neue Testament ja völlig verschieden. Die Botschaft Jesu ist ja völlig verschieden von der Botschaft vom Alten Testament. In diesem Sinn, dass im Alten Testament galten ja diese Sachen, Tempel und Priestern und Opferung und so weiter. Und im Neuen Testament gilt das ja alles nicht mehr. Und das war eine Riesendiskussion. Viele Juden haben gedacht, ja, Jesus war doch Jude, wie gesagt. Und deswegen müssen die Menschen, die sich bekehren wollen zu Jesus, die müssen zuerst Juden werden und dann können sie Jesus folgen. Weil so war das ja, alle Nachfolger Jesu, die direkten Nachfolger Jesu, bei denen ist das so geschehen. Sie waren Juden und haben sich zu Jesus bekehrt. Und dann haben die, nachdem Jesus auch gestorben und auferstanden war, viele gedacht, so muss es weitergehen. Die Menschen, die Jesus folgen wollen, die ja keine Juden sind, die müssen sich zum Judentum bekehren. Die jüdische Traditionen, Gesetze, Zeremonien und so weiter und Kalender und das alles müssen die übernehmen. Und dann, nachdem sie das gemacht haben und auch die Beschneidung, ne, den Sabbat halten und so weiter, dann können sie Jesus folgen. Und Paulus hat das ja ganz stark bekämpft, diese Idee. Und in der Apostelgeschichte und in anderen Briefen und auch in den Briefen von den anderen Aposteln, wie hier Petrus zum Beispiel, ne, das alles wird stillgeschwiegen. Das heißt, Petrus sagt nirgendwo, Leute, halt den Sabbat oder baut einen Tempel oder halt hier die die Traditionen oder solche Sachen, die Moses gegeben hat. Nein, es wurde klar gesagt, ja, Moses ist wichtig, weil wir ganz vieles lernen, weil er hat Jesus, ne, die Welt auf Jesus vorbereitet, aber jetzt hat Jesus das Gesetz erfüllt. Das heißt, den Sinn des Gesetzes hat er erfüllt und deswegen betrachten wir das Gesetz in einer völlig anderen Art und Weise. Und die Apostelgeschichte, die zeigt das ja so ganz klar, dass die ersten Christen das hier nicht mehr gemacht haben. Und es gibt ja nur diesen einen Vers, wo die erste Gemeinde sagt, dass die nicht Blut essen sollten. Kein Fleisch, wo das Blut mit Blut und kein Blut essen soll. Da gibt's so einen Vers, wo man dann auch sich fragt, ja, warum sagt die erste Gemeinde? Ja, das heißt, der einzige Vers im ganzen Neuen Testament, was sagt, man soll kein Blut essen oder kein Fleisch mit Blut essen. Der einzige Vers im ganzen Neuen Testament, wo ja, ich sage mal so, die Apostel, nicht nur Paulus, sondern Petrus und Jakobus und die ganzen, die ja die ganzen Bücher des Neuen Testaments geschrieben haben, Johannes, die könnten das geschrieben haben. Sagen, Leute, isst ja kein Fleisch mit Blut und isst ja kein Blut, aber niemand hat gar nichts gesagt. Nur diese Versammlung in Jerusalem hat das gesagt. Wir empfehlen euch, isst kein Fleisch mit Blut und isst kein Blut. Und dann fragt man sich, warum? Warum haben sie als Einzige das gemacht? Und ich sehe das so, ja, dieser Konflikt, dieser Übergang, weil alle, ne, tausende Menschen, die sich bekehrt hatten, die waren ja alle Juden, weil es steht, diese im Pfingsten waren Juden aus der ganzen Welt in Jerusalem. Nicht Heiden aus der ganzen Welt, sondern Juden aus der ganzen Welt waren in Jerusalem und 3000 haben sich bekehrt. Das heißt, sie waren alle Juden, sind alle in diesem Umfeld aufgewachsen und dann wundern sie sich, dass Menschen in verschiedenen Städten der Welt sich bekehren, die nicht Juden sind und die essen Fleisch mit Blut, ne? Und für die Juden war das ja das Schlimmste, was es gab. Und deswegen haben die gesagt, bitte mach das nicht, ne? Aber das war, man merkt, wenn man das ganze Neue Testament liest, dass ja überall sowas nicht vorkommt. Dass man sagt, isst kein Fleisch mit Blut oder so. Das kommt nicht vor. Und Paulus bekämpft solche Sachen ganz stark. Er sagt, egal was ihr isst, macht ein Gebet und Gott wird das segnen, egal. Was, ne, und Jesus selbst hat auch gesagt, was den Mensch verunreinigt, ist nicht, was in ihn reingeht, sondern aus ihm herauskommt. Ne? Jesus selber hatte das gesagt. Ganz klar. Ne? Und das ist dieser Konflikt, der, ne, hängt in der Luft in dieser Zeit der Apostelgeschichte. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir vieles nicht verstehen. Im ganzen Neuen Testament. Gut, mal sehen. Gut, das ist ja das Thema von Seite 17 und 18. Und hier im Kapitel 10 ist ja diese Geschichte, wo Gott zu Petrus sagt, dass er Cornelius besuchen soll. Und dann sehen wir wieder diese Spannung. Dass Petrus, er wollte nicht Cornelius besuchen. Und Gott muss sagen, du musst das tun. Und dann ist er zu Cornelius gegangen. Cornelius wurde Geist getauft. Und dann sagt Petrus, und dann denkt Petrus, oh nein! Ein Heide wurde Geist getauft, ein Heide, ne, der nicht beschnitten ist und so weiter und der die ganzen, ne, nie zum Tempel gegangen ist und nie hier dies und das gemacht hat und ein Opfer und so weiter. Das heißt, ne, und nicht aufgezogen ist in den ganzen mosaischen Sachen und so weiter. Der wurde Geist getauft, was für ein Skandal und so, ne. Okay, ich dramatisiere das jetzt ein bisschen, damit ihr das so ein bisschen versteht, ja, was Petrus gefühlt hat in diesem Moment, dass für ihn es ein Schock war und deswegen ist er jetzt nach Jerusalem gegangen, hat den Leuten, den Geschwistern gesagt, liebe Geschwister, ich hatte hier eine Erfahrung, die hat mir total aus dem Socken gehauen. Ich habe gesehen, wie ein Heidegeist getauft wurde und was machen wir jetzt, ne? Wenn Gott das gemacht hat, was sollen wir sagen? Sollen wir den Heiden sagen, nein, ihr sollt nicht an Jesus glauben, das Evangelium ist nichts für euch? Oder sollen wir am liebsten Gott gehorchen und erkennen, dass Gott möchte, dass die Heiden das Evangelium bekommen, ne? Ja, warum musste Petrus das sagen? Das ist doch doppelt gemoppelt, weil Jesus selbst hatte am Anfang gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in der ganzen Welt. Jesus hatte das gesagt und er hatte auch in Matthäus gesagt, geht in die ganze Welt und macht zu Jüngern alle Völker, und in Markus hatte das auch gesagt, predigt das Evangelium jeder Kreatur, ne? Hat das ja, Jesus das ja zugespitzt, jeder Kreatur, ne? Das heißt, klingt quasi, als Jesus sagen würde, ja, predigt sogar den Tieren und Pflanzen oder so, ne? Aber er meinte damit jeden Menschen, jeden einzelnen Menschen, egal ob er Jude oder Heide ist, ne? Aber die Jünger Jesu, die haben das nur langsam verstanden, dieser Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt in der Apostelgeschichte ist, dass die ersten Christen verfolgt wurden von den Juden. Die wurden getötet von den Juden. Und warum ist diese Information so wichtig? Weil es zeigt, dass die ersten Christen diese jüdischen Traditionen abgelehnt haben. Deswegen mochten die Juden die Christen nicht. Die haben gesagt, oh, schau mal, diese Christen, das heißt, diese Nachfolger Jesu, die sind Juden, das heißt, die sind geboren hier in Judäa und so weiter, die gehören, ich sage so, zu unserem Volk, aber die machen alles anders, als wir gelernt haben. Und eine Sache, die in den Augen der Juden eine so große Lästerung war, was war die größte Lästerung, was die Jünger Jesu gemacht haben? Das war, dass sie Jesus angebetet haben. Deswegen wollten die Juden die Christen töten. Weil die Juden, das heißt von der jüdischen Religion, die Gelehrten, die Theologen der jüdischen Religion, die wollten die Christen töten. Und deswegen haben die auch ja den Paulus die Briefe gegeben, geht hin und fange die Christen, werf sie ins Gefängnis. Warum? Weil sie Götzendiener sind. Es ist wichtig, dass wir verstehen die Sichtweise der Theologen der jüdischen Religion. Weil die ersten Christen haben Jesus angebetet. Es gibt Leute, die behaupten, dass die Anbetung zu Jesus nur Jahrhunderte später angefangen hat. Dass die ersten Christen Jesus nicht angebetet haben. Aber das ist falsch. Die ersten Christen haben Jesus angebetet. Noch als er auf der Welt war, nachdem er auch verstanden ist. Dann haben sich die Frauen vorhin geworfen und ihn angebetet, da steht es. Sie haben ihn angebetet und die ersten Christen haben Jesus angebetet, und deswegen, weil die Juden, die haben gesagt, wir beten nur Gott an. Und die ersten Christen haben auch gesagt, wir beten nur Gott an, aber Jesus ist Gott, deswegen können wir Jesus anbeten, weil er Gott ist. Aber die Juden haben gesagt, nein, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist ein Mensch. Und die Christen haben gesagt, Jesus ist ein Mensch, aber er ist ja hundertprozentig Mensch und hundertprozentig Gott. Deswegen können wir ihn anbeten. Und die Juden haben gesagt, nein, ihr betet einen Mensch an, deswegen seid ihr Götzendiener und deswegen gehört ihr getötet. Versteht? Deswegen ist wichtig, dass wir diese Details verstehen, die uns ja auch viele Sachen beweisen. Die beweisen, dass die ersten Christen sofort nach der Auferstehung Jesus angebetet haben als Gott. Ja, ich habe hier eine Liste von Menschen, die ganz interessante Sachen gemacht haben, und die fliege ich ein bisschen rüber. Oder ja, Ananias und Sapphira, die haben ja eine schlimme Sachen gemacht. Die wurden ja getötet von Gott. Gott hat ihnen das Leben genommen, weil sie was ganz, ganz, ganz Schlimmes gemacht haben. Und der Hintergrund ist, wenn wir hier Apostelgeschichte 4 lesen, dann sehen wir, wie Barnabas so sehr gelobt wurde. Barnabas hat ein Grundstück verkauft und hat das Geld gebracht. Und alle haben gesagt, Barnabas, wow, Barnabas, er hat einen so großen Herz. Barnabas ist ein so guter Mensch. Und alle haben gesagt, Barnabas ist der Große. Barnabas ist ein guter Christ und so weiter. Und dann, so stelle ich mir das vor, haben Ananias und Sapphira gesagt, wir wollen auch als gute Christen, als tolle Menschen angesehen werden in der Gemeinde. Was machen wir? Wir verkaufen auch ein Grundstück Nur wir geben nicht das ganze Geld, aber wir geben, ne, wir sagen, wir haben das Grundstück für so und so verkauft, damit alle sagen, Ananias und Sapphira, die sind gute Christen, die haben ein so großes Herz, guck mal, was sie gemacht haben und so, ne? Aber das war alles Lüge. Die wollten ja sich nur profilieren. Die waren Angeber. Die waren nicht wirklich Christen. Die haben gelogen, ne? Die wurden dann bestraft, weil sie gespielt haben mit dem Heiligen Geist. Eine nächste wichtige Person in der Apostelgeschichte ist Stephanus. Wurde berühmt als der erste Märtyrer. Ja, der erste Märtyrer. Ganz wichtig. Und es gab hier ganz, ganz viele Märtyrer. Ganz viele Märtyrer in der christlichen Gemeinde, der ersten Gemeinde, gab es ja ganz, ganz viele Märtyrer. Und die römischen Kaisern, die haben ja die Christen verfolgt und ganz, ganz viele Christen getötet. Und die Christen, die haben sich gefreut. Das können die heutigen Menschen nicht verstehen. Die Christen haben sich gefreut, wenn der Kaiser sie töten ließ, weil sie wussten, dann sind wir sofort mit Jesus. Wir müssen nicht warten, bis, ne, 30, 40, 50 Jahre noch warten, bis wir sterben, natürlichen Todes. Nein, wir gehen sofort zu Jesus. Halleluja. Die haben sich gefreut. Und der Kaiser hat denen gesagt, hört auf mit dieser Religion, wenn ihr nicht aufhört, an diesen Gott zu glauben, dann schlage ich euch. Dann haben die Christen gesagt, danke, lieber Kaiser, ja, schlage uns, wir fühlen uns geehrt, geschlagen werden für unseren Herr, der auch für uns geschlagen wurde, ne? Und so weiter. Und dann hat der Kaiser gedacht, was mache ich mit diesen Christen, ne? Mit denen kann ich gar nichts anfangen, ne? Und die, ne, sind dann in den Arena, ne, reingegangen, die wurden zu den Tieren geworfen und die haben gesungen, Halleluja, Halleluja, wir gehen zu Jesus, ne? Und die Tiere haben sie gefressen, ne? Und es wird erzählt, dass Leute sich geworfen haben von den Zuschauern, sich geworfen haben auch zu den Tieren und sich da auf der Stelle bekehrt haben, weil sie gesehen haben, wie die Christen so glücklich waren, sich so gefreut haben, zu Jesus zu gehen. Und da haben sie gesagt, diese Freude will ich auch. Ich bekehre mich jetzt und ich bekenne mich zu Jesus und ich werfe mich auch da rein. Das ist so ein Beispiel. Und heute würde ja niemand sowas verstehen. Weil alle denken, ja, ich will ja lang leben, ich will ja zu Jesus gehen, aber ne, bitte ja nicht heute, ne? Ja, weil viele nicht wissen, dass es ja mit Jesus zu sein ja viel, viel besser ist als das Leben, was wir haben. Dann würde viele sagen, besser als dieses Leben, was wir in Deutschland haben? Nein, das kann ja gar nicht sein. Ja, weil die Leute die Bibel nicht kennen, ne? Simon der Zauberer, ne, interessant, hier bei Simon der Zauberer hatte, ne, wollte die Kraft des Heiligen Geistes mit Geld kaufen und das war ja eine große Sünde. Und interessant, dass der ja nicht tot umgefallen ist. Und deswegen verstehe ich daraus, dass er sich bekehrt hat. Petrus hat gesagt, bereue diese Sünde und wahrscheinlich hat er das dann auch bereut. Der Äthiopier, auch eine ganz wichtige Person im Buch der Apostelgeschichte, er las die Schriften. Ganz interessant, weil man vielleicht so denkt, ja damals konnten ja nur die Schriftgelehrten die Bibel lesen. Und es war ja tatsächlich so, dass ja die meisten Menschen keinen Zugang hatten zu Büchern oder ne, zu Schriften, zu schriftlichen Sachen. Die meisten Menschen hatten ja keinen Zugang. Aber es gab ja Menschen, die Zugang hatten, wie jetzt Paulus. Der hatte ja mindestens drei Bücher. Wie weiß ich, dass er mindestens drei Bücher hatte? Weil er sagt, bringe mir die Bücher und hauptsächlich die Pergamente. Das heißt, okay, wenn er Pergamente im Plural nennt, dann muss er mindestens zwei Pergamente haben. Und wenn er sagt, bringe mir die Bücher und die Pergamente, dann muss er ja noch was anderes geben, außer die Pergamente. Deswegen muss er mindestens drei gewesen sein. Was ja verwunderlich ist, ja, weil die Bücher damals sehr, 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 sehr teuer waren. Aber er hatte Bücher. Und so hier auch dieser Äthiopier, der las in der Bibel, aber ja, Neues Testament gab es ja nicht, er las im Alten Testament. Und das ist ja auch wichtig für uns zu verstehen, uns zu vergegenwärtigen, dass die ersten Christen nur das Alte Testament hatten. Die hatten kein Neues Testament, aber die hatten ja alles im Kopf. Die hatten gehört, was Jesus erzählt hat, die haben alles gesehen. Und die Menschen damals, die waren gewöhnt, weil es ja damals kein Papier und Kugelschreiber gab, nur hier Pergamente und diese Schriftzeuge, die es damals gab, war alles sehr teuer und nur ganz, ganz wenige hatten Zugang. Deswegen haben ja der normale Bürger hat einfach die Methode benutzt, sich total zu konzentrieren. Wenn er zu einem Vortrag gegangen ist, zu einer Predigt gegangen ist, dann hat er sich konzentriert und das aufgenommen. Da hat es mitgenommen nach Hause. Nicht wie heute, wenn man zu einem Gottesdienst geht. Am nächsten Tag fragt man jemand, wie war die Predigt? Was hat der Prediger gesagt? Dann wissen die Leute gar nicht mehr, was gestern gepredigt wurde, ne? Weil man heute alles so auf dem Handy hat, ne? Was steht in Johannes 3, 16, ne? Lass mal gucken hier auf dem Handy oder so. Ne? Das heißt, okay, darf man machen, aber der Punkt, was ich betonen will, damals war das nicht so. Die Menschen mussten sich wirklich konzentrieren. Die konnten nicht hier einfach mal die Bibel aufschlagen. Wenn ihr sagt, was steht hier in 1. Johannes 1, 19 oder so, ne? Dann sagen wir, ja, lass uns mal die Bibel aufschlagen, egal auf Handy oder Papier oder so. Aber damals hatten die ja keine Bibel, deswegen mussten die alles im Kopf behalten. Und deswegen, wenn ich sage, die ersten Christen, die hatten das Neue Testament nicht, ja, die hatten ja nicht in der schriftlichen Form, nicht als Buch, aber hatten ja alles im Kopf. Das alles sind so, ja, wir haben so den Zusammenhang von diesen Sachen, die ja der Apostelgeschichte erzählt. Ich rede von, ne, jetzt von den Äthiopier, der las ein Buch aus dem Alten Testament. Ne, und schon im Alten Testament gibt es ja diese ganz starken Prophezeiungen über Jesus, wie hier Jesaja 53 und ganz, ganz viele, die wir schon studiert haben im Heft Nummer 7, die ganzen Prophezeiungen oder ne, nur ein, im Heft Nummer 7 habe ich ja nur die wichtigsten Prophezeiungen vom Alten Testament, die ja schon zwei Seiten voll gemacht haben und da gibt es ja ganz, ganz viele. Deswegen war es ja nicht schwer für Stephanus, ne, wer war das hier, Philippus, ne, durch das Alte Testament den Äthiopier zu evangelisieren. Gut, Cornelius, ne? Das heißt, Cornelius war ein römischer Hauptmann, auf Lateinisch Centurio. Und ja, wer Portugiesisch weiß, er war Cent, ne? Cent heißt 100. Centurio, Hundertschaftsführer. Er hatte ja 100 Soldaten unter sich. Er war ja ein ganz wichtiger Mann. Und er war gottesfürchtig. Aber er war ja nicht gerettet, weil ja Gottesfurcht an sich rettet nicht. Wir brauchen ja die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Und deswegen hat Gott da Petrus ihn dahin geschickt. Gut, und zuletzt habe ich noch drei. Lydia. Lydia ist auch ja ganz wichtige, ne, Person. Nicht ganz wichtige Person, weil sie, ja, in ihrem Haus wurde eine Gemeinde gegründet. Und das sehen wir, ganz am Ende vom Kapitel 16, als Petrus befreit wurde, Paulus befreit wurde, dann aus dem Gefängnis, die ganze Geschichte wisst ihr, ne, der Kerkermeister, der sich bekehrt hat und so, Apostelgeschichte 16, dann wurde Paulus befreit und am Ende vom Kapitel, wo geht Paulus hin? Zum Haus von Lydia. Er geht nicht zum Kerkermeister, weil das ja ist wichtig. Diese Information ist wieder so eine wichtige Information, weil Lydia war ja eine Frau. Und das damals war ja die Vorurteile gegen Frauen ja sehr stark. Und Paulus war ja auch ein Jude und so weiter. Deswegen wäre es ja normal, dass man denken sollte, ja, Paulus hat ja eine Gemeinde im Haus von Lydia gegründet, weil ja das einzige Haus war, in dieser Stadt, wo jemand an Jesus glaubte. Aber später hat sich dann auch der Kerkermeister bekehrt. Dann könnte man sagen, dass Paulus, ne, ich sag so logischerweise sagen wird, okay, Lydia, jetzt ist ja der Sitz der Gemeinde nicht mehr in dein Haus, sondern im Haus vom Kerkermeister. Aber nein, er hat das nicht gemacht. Er ist zurück zum Haus von der Lydia und dort sich mit den Geschwistern versammelt und sich von ihnen verabschiedet. Das heißt, von der Gemeinde sich verabschiedet. Die Gemeinde war im Haus von der Lydia, von einer Frau. Das ist ja eine ganz wichtige Information, wo man auch so sieht, ne, diese Sache mit den Frauen in den Gemeinden, was ja das Thema von dieses Buch ist, ne? Was ich ja auch benutze in dieses Buch als Argument. Einer der tausende Argumente, was ich ja benutze, dieses Argument, dass auch eine Gemeinde in ein Haus von einer Frau war und diese Frau, ne, die hatte ja auch, ne, das Sagen in ihr Haus und so weiter etc. Der Kerkermeister, der Kerkermeister ist auch so eine Geschichte, die für uns ganz wichtig ist, eine wichtige Information, weil viele benutzen diese Geschichte vom Kerkermeister, um zu beweisen, das heißt versuchen zu beweisen, fälschlicherweise zu beweisen, dass damals Kinder getauft wurden. Weil es steht, dass er und sein Haus getauft wurde. Und dann sagen, ja, schau mal, guck mal, er und sein Haus. Ne? Das heißt, sicher hatte er auch Kinder. Das heißt, steht nicht. Ne? Aber viele denken, ja, aber guck mal, wahrscheinlich hatte er Kinder. Deswegen darf man Kinder taufen, ne? Und so. Das ist ja ein ganz falsches Argument, weil da steht, dass alle sich freuten wegen der Errettung. Aber Kinder können sich nicht wegen der Errettung freuen, weil sie ja das Evangelium nicht verstehen. Und deswegen ist es ja ein Beweis, dass es ja keine Kinder gab. Dass im Haus vom Kerkermeister keine Kinder gab. Deswegen ist ja auch dieses Argument ganz falsch. Ja, und auch Demetrius, der Silberschmied. Überall, wo die Apostel gepredigt haben, haben sich Menschen bekehrt und die Götzen weggeworfen. Und das hat ja diese Silberschmiede dann geärgert, weil die hatten ja viel Geld verdient, indem sie ihre Götzen geschmiedet haben für die Menschen. Und deswegen wurden die Apostel auch verfolgt, wie die Propheten damals im Alten Testament, so im Neuen Testament, die Apostel wurden verfolgt und getötet. Und keiner der Apostel ist ja einen natürlichen Tod gestorben, nur Johannes oder so. Weiß ja gar nicht. Na, das heißt, will ich ja nicht falsch liegen. Aber ein Apostel zu sein, ne, war ja, die wussten das. So wie Jesus. Jesus, interessant, als Jesus den Aposteln erscheint, was macht er nach der Auferstehung? Er zeigt ihnen die Hände und die Seite und sagt, so wie mich der Vater gesendet hat, sende ich euch. Und das ist ja total geladen mit einer Bedeutung. Und diese Bedeutung ist, guck auf meine Hände, guck auf meine Seite, was mit mir passiert ist, als Ergebnis meiner Aussendung. Gott hat mich ausgesendet, Gott hat Jesus ausgesendet, und das Ergebnis war, ja, zerbote Hände und Seite. Und Jesus sagt, so wie mir der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Das heißt, ne, euer Ende wird ja nicht anders sein als mein Ende. Und das ist ja eine Botschaft auch für uns. Jesus sendet uns auch. Und okay, ich würde mich auch nicht freuen, wenn die Leute versuchen, mich umzubringen. Aber vielleicht muss es sein. Ja, oder zumindest, dass die Menschen ja versuchen, mich, ich sag mal so, mundtot zu machen oder Rufmord zu machen. Ja, Rufmord, ne, das heißt schon Mord, Rufmord. Der Rolf ist ein Irrlehrer. Der Rolf, ne, der, ne, ist dies und das und so weiter, ne, mich kaputt zu machen, mein Name kaputt zu machen, ne, damit ich nicht, ne, mehr rede. Das heißt, dass sie mich ja umbringen, so körperlich, so leiblich, ne, wie damals. Das darf man ja heute nicht, weil es ja, wir leben in einem Rechtsstaat und so weiter. Aber es gibt ja andere Methoden, um jemand mundtot zu machen, ne? Tot, mundtot, ne? Zu machen. Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nenne zwei Handlungen vom Kerkermeister, die seine Errettung offenbaren. Frage Nummer 2, warum ging Paulus nach Mazedonien? Und Frage Nummer 3, ab welchem Moment haben die Urchristen mit der jüdischen Religion abgebrochen? Zwei Bemerkungen, die Namen der Bücher des Neuen Testaments üben. Na, bitte, übt das. Wir haben hier ganz am Anfang die Liste der Namen und hier auf Seite 4. Das ist ganz wichtig, dass jeder Christ diese Namen weiß, damit man leichter die Bibel, die Texte findet, wenn man ja in einer Gemeinde ist oder in einer Bibelstunde. Und bitte nicht vergessen, die Kapitel der Bibel für die nächste Lektion lesen. Nächste Lektion, Römerbrief. Das heißt, den Römerbrief für nächste Woche lesen. Vielen Dank. Amen. Halleluja.